Ich beginne mit einigen kurzen einleitenden Worten zu Rado Rieper, bevor ich zu seinem Vortrag übergehe, und würde Sie bitten, die Anmerkungen, die Sie zu dem Vortrag haben, einfach für die Paneldiskussion heute Abend zu zeigen, sozusagen, weil ich ja natürlich nicht darauf reagieren kann. Rado Rieper hat Philosophie an der Universität Ljubljana studiert und war in den 1980er Jahren in Ljubljana Teil der Schule der Psychoanalyse bzw. der Ljubljana Lacan-Schule, unter deren Gründungsmitgliedern auch Slavoj Žižek und Mladen Dodar sich finden. In diese Zeit, in die Jahre 1988 und 1990, fällt das, was ich hier nicht versäumen möchte, zu erwähnen, politische Engagement Rado Rihas im sogenannten Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte, das sich im Kontext eines Prozesses gegen regierungskritische Journalisten gebildet hatte. Ein großer Sprung in die Gegenwart. Rado Rieper ist momentan Vorstand und Philosoph am Institut für Philosophie des Wissenschaftlichen Forschungszentrums der Slowenischen Akademie der Kunst und Wissenschaften in Ljubljana und darüber hinaus im Rahmen eines Postgraduate-Programms, nämlich interkulturelle Studien, Professor für Philosophie an der Universität Nova Gorica. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören politische Philosophie, die Philosophie Immanuel Kants, die Psychoanalyse, hier vor allem jener Jacques Lacans, Ethik sowie Epistemologie. Das als kurzen Überblick zu den persönlichen Daten. Ich möchte noch einige Publikationen, die ich ausgewählt habe, nennen, darunter die bisher nicht ins Deutsche übersetzte Dissertation, die sich mit dem Problem des Verhältnisses zwischen Philosophie und Wissenschaft in einer kritischen Theorie der Gesellschaft, der Kritik der politischen Ökonomie und der französischen Epistemologie beschäftigt. Unter den auf Deutsch erschienenen Publikationen sind zu nennen reale Geschehnisse der Freiheit zur Kritik der Urteilskraft in Lacan'scher Absicht aus dem Jahr 1993 sowie die Herausgabe Politik der Wahrheit, die von Rado Rieper übersetzte Texte Badius und Rancières enthält. Ebenfalls im Rahmen der Interventionen interessant zu erwähnen, die sehr aktuelle Publikation Project Architecture, Creative Practice in the Time of Global Capitalism, die Rado Rieper in Zusammenarbeit mit mehreren Architekten im Rahmen einer Reihe des Architekturmuseums von Ljubljana publiziert hat. Zudem ist er seit 1993 Mitherausgeber der Zeitschrift Filosofski Vesnik, die er zwischen 1996 und 2003 als Chefredakteur herausgab. Rado Rieper, Intervention als Moralprovisoire unserer Zeit. Ich möchte mit einer kurzen Bemerkung zur Rede von einer provisorischen Moral im Titel meines Vortrags Intervention als Moralprovisoire unserer Zeit anfangen. Mit dem Titel greife ich auf ein Seminar zurück, das Hernán Badiou auf der École Normale Supérieure in Paris in den Jahren 2004 bis 2007 hielt. Der Titel des Seminars lautete: Sich im Denken orientieren, sich in der Existenz orientieren. Badiou selbst wiederum griff mit seinem Titel, dem Titel des Kantschen Textes aus dem Jahr 1786, Was heißt sich im Denken orientieren, auf und erweiterte ihn auf seine Weise. Sich im Denken orientieren bedeutet für ihn eine Existenzentscheidung treffen. Also eine Behauptung über die Existenz von etwas aufstellen, darüber etwas vereinfacht gesagt, was in einer gegebenen Situation sichtbar, zählbar ist. Um Badiou selbst anzuführen, Zitat, wir werden Orientierungen im Denken das nennen, was in diesem Denken die Existenzbehauptung regelt. Zitat Ende. Außer auf den Kantschen Text bezog sich Badiou in seinem Seminar noch auf einen anderen Text der klassischen Philosophie, und zwar auf Descartes' Discours de la Méthode aus dem Jahr 1637. In diesem Text ist auch die Rede von einer provisorischen Moral. Descartes sagt, Moral par provision, zu finden. So wie man beim Umbau seines Hauses eine provisorische Wohnstätte braucht, meint Descartes, so braucht man auch in Situationen der Orientierungslosigkeit eine provisorische, aus zwei oder drei Maximen bestehende Moral, die fest unsere Schritte anleitet und uns erlaubt, sozusagen im Gehen einen gangbaren Weg zu finden. Sowie einen gangbaren Weg zu erfinden. Das von Descartes für eine solche Situation gegebene Beispiel ist bekannt. Ein Reisender, der sich im Wald verirrt hat, sollte nicht orientierungslos umherirren. Er sollte vielmehr eine Richtung aussuchen und dann, auch wenn diese Richtung ganz arbiträr gewählt wurde, an ihr so fest wie nur möglich festhalten. Badiou liest beide philosophischen Texte so, dass er aus ihnen folgende Lehre ziehen kann. Nicht nur in Zeiten einer allgemeinen Orientierungslosigkeit, sondern immer dann, wenn es in einer politischen, wissenschaftlichen, künstlerischen Situation keine objektiven Kriterien, keine objektiven Merkmale für die zu treffenden Existenzentscheidungen gibt, und das heißt also immer, sollten subjektive, das Denken und Handeln anleitende Maximen aufgestellt werden, die uns befähigen, orientierend in diese Situationen zu intervenieren. Kurz, wie es Frank Ruder und Jan Völker angesichts ihrer Schriftenreihe treffend sagten, es sind Maximen orientierender Interventionen nötig. Badiou selbst stellt für die orientierungslose Zeit des globalisierten Kapitalismus folgende Maxime auf. Es gilt, in der Situation einen sich dem allgemeinen Konsens entziehenden Punkt des Realen zu finden, beziehungsweise zu erfinden, und dann an ihm mit einer absoluten Standhaftigkeit, was es also auch koste, festzuhalten. Ein Punkt des Realen, das ist die Erklärung, dass etwas existiert, was die gesetzliche Regelung einer gegebenen Situation unterbricht, sie inkonsistent macht, etwas, was vom Gesichtspunkt der gegebenen Situation aus unmöglich ist. Kurz, es geht darum, dort eine Existenz zu erklären, wo die Welt vorgibt, dass es nichts gibt. Am Punkt des Realen festhalten heißt wiederum, aus der Existenzerklärung, die unser Denken und Handeln orientiert, in der Situation alle möglichen Konsequenzen zu ziehen. Mit Badiou's Worten, Zitat, das Reale der Existenzerklärung, das sind die aus ihr gezogenen Konsequenzen. Zitat Ende. Um es nur zu erwähnen, die von Badiou selbst aufgestellte Maxime, sein Punkt des Realen, lautet bekannterweise, es gibt nur eine Welt. Ich möchte nun an diese kurze Anmerkung zum Ausdruck provisorischer Moral folgende Frage anknüpfen. Könnte die Intervention so gedacht werden, dass sie der Maxime einer provisorischen Moral entsprechen würde? Könnte sie also als Operation des Festhaltens an einem Punkt des Realen gedacht werden? Das heißt, des Bestehens auf einer Existenz, die objektiv nicht begründet und begründbar ist, deren Konsequenzen aber der Erklärung Menschen denken gemäß in der Situation potenziell alle betreffen. Man könnte diese Frage auch so formulieren. Wie sind eigentlich interventionistische Handlungsformen denkbar? Wie ist eine solche Handlungsform strukturiert? Wie verhält sie sich zum Beispiel zu einer der bekanntesten, aber auch dunkelsten Maximen des klassischen Marxismus, zur 11. Feuerbach-These, die erklärt, dass es nicht genügt, die Welt nur zu interpretieren, dass es vielmehr darum gehe, sie zu verändern? Dass es dieser These nicht um eine Entgegensetzung von Theorie und Praxis geht, dass sie sich für eine Theorie mit unmittelbar praktischen, das heißt situationstransformierenden Wirkungen einsetzt, ist wohl klar. Die Idee einer solchen Zusammenschließung von interpretierender Theorie und situationsumänderndem Akt ist schließlich auch im Denken und Handeln der Situationisten zu finden. Das Problem liegt vielmehr darin, ich stelle diese Behauptung nur auf, ohne sie hier näher ausführen zu können, dass diese leicht verständliche Maxime in Wirklichkeit eine der dunkelsten Stellen des klassischen Marxismus geblieben ist. Verschiedenen Strömungen des Marxismus gelang es nie, wirklich konsequent nachzuweisen, wie ein solches Denken, das zugleich schon Handeln ist, eigentlich zu denken, also zu verwirklichen wäre. Der springende Punkt der Maxime, dass man nämlich, um eine Situation sowohl kritisch zu interpretieren, als auch sie auch verändern zu können, inmitten dieser Situation zugleich auch schon einen Standort außerhalb der Situation einnehmen muss, dass also innerhalb der Situation irgendwo von außen her über sie spricht und handelt. Dieses zugleich von innen und außen blieb für den klassischen Marxismus ein letztendlich unlösbares Rätsel. Alle Versuche des Marxismus, den Punkt der inneren Ausnahme, diese theoretische und praktische Bedingung seiner selbst als praktisch wirkenden Wissens auf eine konsistente und kohärente Weise argumentativ zu begründen, schlugen mehr oder weniger fehl. Der springende Punkt des Marxismus wurde so zu einem Punkt seines Unvermögens, seiner Ohnmacht. Ich glaube aber, dass man den Begriff der Intervention im Sinne einer orientierenden Intervention auslegend dazu gelangen könnte, dieses blockierende Unvermögen des Marxismus so zu lösen, dass der Punkt seiner Ohnmacht auf die Ebene eines Unmöglichen gehoben wird, wenn ich mich hier dieser bekannten Formel von Lacan bedienen darf. Auf diese Weise verstehe ich auch Badiou's Maxime. Es gelte in einer gegebenen Situation an einem illegitimen, in die Situation nicht einschreibbaren Punkt des Realen festzuhalten. Was ist nämlich dieses Festhalten am Punkt des Realen? An dieser weder objektiv noch subjektiv begründbaren, nur in ihren Konsequenzen bestehenden Existenzerklärungen anderes, als die Operation, in der das Unvermögen, die immanente Ausnahme zu begründen, zu ihrem abgründigen Grund wird, der gerade als solcher den einzig festen Stütz- und Ausgangspunkt des emanzipatorischen, revolutionären Denkens und Handelns bildet. Übrigens, als ein solcher Punkt des Realen könnte auch Rancières Gleichheitsvoraussetzung aufgefasst werden. Gleichheit ist kein grundlegendes ontologisches Prinzip, kein Grundprinzip der emanzipatorischen Politik, sie ist eine Bedingung, die nur in der Form ihrer militanten Verwirklichung besteht. Die Intervention in der oben angezeigten Richtung begrifflich vollkommen zu entwickeln, bin ich hier natürlich nicht imstande. Ich werde aber versuchen, einige Schritte in dieser Richtung zu tun. Zu diesem Zweck werde ich zunächst folgende Thesen aufstellen. Erstens, die Intervention ist ein vom Denken ununterscheidbares Handeln. Zweitens, von einer Ununterscheidbarkeit von Denken und Handeln kann nur unter der Bedingung gesprochen werden, dass man dem Paar von Denken und Handeln noch ein drittes hinzugesellt, und zwar das Moment des Realen. Etwas strenger gesagt, der Versuch, die Intervention als eine Handlung, die ununterscheidbar mit dem Denken verbunden ist, begrifflich zu entwickeln, verlangt von uns, auf Lacans Triade des Symbolischen, Imaginären und Realen zurückzugreifen. Drittens. Bei der Intervention als Handlung, die vom Denken ununterscheidbar ist, handelt es sich nicht um das Problem der praktischen Verwirklichung einer bloß theoretischen Konstruktion. Die Intervention, so wie ich sie hier zu verstehen versuche, ist kein Übergang von der Theorie zur Praxis. Es geht um etwas anderes. Sie ist eine Überschreitung des Symbolischen zum Realen hin. Genauer gesagt, die Intervention ist ein Handeln, von dem das Reale artikuliert wird, und zwar ein Reales, das in der Form einer Sache des Denkens auftritt. Denken und Handeln sind in der Intervention insofern ununterscheidbar, als die Intervention ein Handeln ist, von dem jener Punkt des Realen, das heißt jene Sache des Denkens, in Gang gebracht wird, vermittels derer sich das Denken als Denken einerseits überhaupt erst konstituiert, die aber andererseits auf das Denken irreduzibel ist. An diesem Punkt angelangt ist es notwendig, in zusammengefasster Form die Lacan'sche Triade des Symbolischen, Imaginären und Realen kurz darzustellen. Ich fange mit der Feststellung an, dass es sich bei dieser Triade sozusagen um drei grundlegende Klassifizierungsprinzipien Lacans handelt, um drei Klassen also, unter die Objekte gleicher Natur eingeordnet werden können. Mit dieser Triade haben wir, könnte man sagen, alles. Und die Triade ist im Grunde genommen auch alles, was wir haben. Alles im folgenden Sinne. Vermittels dieser Triade haben wir unsere Welt, unsere Wirklichkeit. Und die Triade ist auch jenes, was uns den Zutritt zu unserer Welt, zu unserer Wirklichkeit ermöglicht. Unsere Wirklichkeit wird also erstens von einer symbolischen Struktur konstruiert und geregelt, von der Sprache zum Beispiel, oder auch von der Ordnung des Gesetzes. Aber man könnte auch andere symbolische Strukturen heranziehen. Zweitens, die Welt, die Wirklichkeit, leben und erleben wir auf eine immer spezifische, räumlich, zeitlich, anthropologisch bestimmte Weise, so wie wir sie uns vorstellen, also auf eine imaginäre Weise. Und drittens zu behaupten, so wie Lacan das tut, dass unsere Wirklichkeit nichts als eine Montage von symbolischer Struktur und imaginärer Repräsentation ist, bedeutet auch zu sagen, dass in dieser von zwei Instanzen gebildeten Wirklichkeit immer schon etwas fehlt, das aus ihr als Bedingung ihrer Möglichkeit immer schon herausfällt, und zwar das Reale. Erinnern wir uns hier an das Diktum Hegels, die Sprache sei Mord an der Sache. Mit anderen Worten, zur symbolisch-imaginären Wirklichkeit, einem räumlich-zeitlich-anthropologisch bestimmten Signifikantennetz, gehört auch etwas, was in ihr gerade fehlt. Zu ihr gehört noch ihre, mit Badiou gesprochen, immanente Ausnahme, das Reale als eine Art inneres Außen der Wirklichkeit. Bei dieser Triade handelt es sich aber keineswegs um drei Instanzen, drei Kategorien, die einfach nebeneinander koexistieren würden. Die Lacan'sche 3 ist zu einem Knoten verflochten. Ich habe schon erwähnt, dass die symbolisch-imaginär konstruierte Wirklichkeit ohne etwas, was aus ihr herausfällt, ohne ihr inneres Außen, das Reale, nicht möglich ist. Wie können wir dieses Verhältnis vom Symbolischen zum Realen verstehen? Etwas vereinfacht, aber trotzdem diesem Verhältnis angemessen, kann gesagt werden, dass die symbolische Struktur ohne das Reale nicht möglich ist, dass sie aber auch mit dem Realen nicht möglich ist. Von Anfang an haben wir es also mit dem Einen zu tun, das als Eines sich immer schon auf Zwei spaltet. Mit dem Symbolischen, das von etwas begleitet wird, das nicht dazugehört, von der immanenten Ausnahme des Realen. Streng genommen handelt es sich sowohl um ein unmögliches Eines, als auch um ein unmögliches Zwei. Gerade deshalb ist diesem unmöglichen, immer schon auf zwei gespaltenen Einen, noch ein drittes dazugesellt, das Imaginäre. Das Dazukommen des Imaginären verwirklicht eine ganz spezifische Funktion. Das Imaginäre ist nicht nur, wie ich es vorher gesagt habe, die Art und Weise, auf die wir die symbolische, geregelte Wirklichkeit leben und erleben. Es ist immer auch die spezifische Weise, auf die in der Wirklichkeit der Ausfall des Realen in ihr inszeniert und gedacht wird. Dieser Ausfall kann etwa verneint oder verdrängt werden, er kann auch halbwegs zugegeben werden. Es ist aber auch möglich, dass gerade diese immanente Ausnahme des Realen, das heißt der Sachverhalt, das inmitten der Wirklichkeit als ihr Bestandteil etwas fungiert, was ihr gleichzeitig radikal heterogen entzogen ist, als das anerkannt wird, was für die Wirklichkeit wesentlich ist. Mit anderen Worten, Es ist ein solches Verflechten des Knotens möglich, in dem die Instanzen des Symbolischen, Imaginären und Realen auf eine Weise miteinander verbunden sind, die es möglich macht, dass inmitten der Wirklichkeit die Spur des abwesenden Realen nachgezeichnet wird. Die Spur von etwas, was den homogenen Raum der Wirklichkeit unterbricht, in ihr fehlt bzw. über sie hinausgeht. Die Folge davon ist, dass wir es jetzt anstatt mit dem Zwei, der Wirklichkeit und ihrer verschiedenen Repräsentationsformen, dem Zwei von Körper und Sprachen, mit Badiou gesprochen, mit einer Wirklichkeit zu tun haben, die in ihr selbst derealisiert, inkonsistent ist. Es ist eine Wirklichkeit, die offen für die Möglichkeit von etwas, das übersituationell aus der situationsbestimmten Zeit ausgeschnitten und gerade deshalb universell emanzipatorisch ist. Das heißt, sich potenziell an alle wendet, das Reale. Das Zwei der symbolisch-imaginären Wirklichkeit steht sozusagen wie einer dem Realen gegenüber. Und meiner Meinung nach sollte als Geste einer solchen Affirmation des abwesenden Realen in der symbolisch-imaginär zusammengestellten Wirklichkeit auch die Operation der Intervention konzeptualisiert werden. Ich habe gesagt, dass wir mit dieser Triade alles haben. Aber etwas fehlt dennoch bei ihrer Beschreibung. Mit diesen drei Kategorien ist noch eine vierte verflochten, die Kategorie des Subjekts. Zu dieser Kategorie kommen wir, wenn wir von Lacans Begriff des Begehrens ausgehen, jenes Begehrens, das uns Menschen als sprechende Wesen und damit als Objekte bestimmt. Das Begehren ist nun für uns hier insofern von Interesse, als es einen geradezu exemplarischen Fall der Ununterscheidbarkeit von Denken und Handeln darstellt. Ich beschränke mich hier nur auf eine Dimension des vielschichtigen Begriffs, das nämlich für das Begehren des Menschen nicht so sehr der Sachverhalt kennzeichnend ist, dass der Mensch ein Begehren einfach hat, also mit einem Begehren ausgestattet ist. Als Objekt ist das menschliche Wesen vielmehr dadurch bestimmt, dass es imstande ist, sein Begehren auch noch wollen zu können. Ich stütze mich hier auf eine Bemerkung Lacans in seinem Écrit. Sie lautet, Zitat, das Subjekt ist berufen, als Objekt A des Begehrens von Neuem geboren zu werden, um zu wissen, ob es dasjenige will, was es begehrt. Zitat Ende. Nicht was das menschliche Wesen begehrt, sondern wie es begehrt, ist für sein Begehren entscheidend. Und dieses Wie läuft auf die Frage hinaus, um es noch einmal zu wiederholen, ob wir imstande sind, unser Begehren auch wirklich zu wollen. Genauer gesagt, das Wie des Begehrens zielt auf die Bereitschaft des Menschen ab, sich mit dem wahren Objekt seines Begehrens auseinanderzusetzen. Besser wäre es noch zu sagen, sich mit ihm zusammenzusetzen. Das wahre Objekt des Begehrens, das ist nicht das Objekt, dem das Begehren nachstrebt. Das wahre Objekt des Begehrens ist vielmehr das Objekt, von dem das Begehren angetrieben wird. Das Objekt, das als sein Bewegungsgrund fungiert. Es handelt sich um ein paradoxales Objekt. Es ist nicht prädikativ bestimmbar und kann vom Begehren nie eingeholt, nie angeeignet werden. Das, was das Begehren antreibt, sein letzter Grund und sozusagen das Eigenste des Menschen, muss der Befriedigung des Begehrens, soll dieses nicht ausgelöscht werden, auf immer entzogen bleiben. Was zum Eigensten unseres Begehrens, zu seinem innersten Innen gehört, bildet gleichzeitig etwas dem Begehren radikal Äußeres, Heterogenes. Es ist und bleibt etwas absolut Singuläres, eine Art Sinn ohne Bedeutung. Das Wollen des Begehrens läuft auf einen Subjektivierungsprozess hinaus, in dem es darum geht, dass das empirische Individuum sich selbst mit einem Moment zusammensetzt, das gerade jede feste Identität dieses Selbst unmöglich macht, das aber gleichzeitig, gerade als unmögliches Moment, dieses Selbst überhaupt erst ausmacht. Dieser Subjektivierungsprozess impliziert so eine radikale Transformation der traditionellen Subjektfigur. Das Subjekt, das hier in Erscheinung tritt, ist, mit Lacan gesprochen, das kopflose Subjekt des Triebes. Man könnte es auch als ein Subjekt beschreiben, das imstande ist, seiner Passion des Realen, so Badiou, zu folgen und sie in der Wirklichkeit, ohne diese zu zerstören, auszuleben. Lacans Begriff des Begehrens ist seiner Grundstruktur nach ein radikal entpsychologisiertes Begehren. Mehr noch, so wie Kants Bestimmung des Menschen als eines Vernunftwesens, ist auch Lacans Bestimmung des Menschen als begehrenden Wesens eine streng genommen nichtmenschliche Bestimmung. Kein Prädikat kann sie erfassen. Sowohl bei Kants Vernunftwesen als auch bei Lacans Begehren handelt es sich um eine generische Eigenschaft. Gleichzeitig ist das Begehren aber, und damit komme ich auf meine vorhin aufgestellte Behauptung zurück, ein geradezu exemplarisches Beispiel der Ununterscheidbarkeit von Denken und Handeln. Und zwar eines immer räumlich-zeitlich anthropologisch bestimmten Denkens und Handelns. Das heißt, das Beispiel eines dem konkreten Hier und Jetzt verbundenen Denken und Handelns. Diese Ununterscheidbarkeit versuche ich hier, wenn ich Sie noch einmal daran erinnern darf, auch als ein Wesensmerkmal der interventionistischen Handlungsformen zu verstehen. Um abschließend wieder zur Problematik der Intervention zurückzukehren, werde ich, den argumentativen Rahmen der Lacanischen Psychoanalyse verlassend, das Begehren als ein affiziertes Denken auffassen. Als ein solches affiziertes Denken ist nämlich meiner Meinung nach auch die intervenierende Handlungsform strukturiert. Was meine ich damit? Wovon ist das Denken im intervenierenden Akt affiziert? Nun, Denken heißt, wenn es um ein Denken geht, das nicht im Dienste der Güte, Lacan, oder im Dienste der Selbsterhaltung und Glückseligkeit, Kant, sondern im Dienste des Denkens selbst steht. Denken heißt also, dass man im Denken und zum Denken von einer Sache des Denkens angetrieben wird. Man denkt weder aufgrund einer willentlichen Entscheidung, noch handelt es sich beim Denken um eine natürliche Bewegung. Zum Denken ist man in Wirklichkeit immer gezwungen, Deleuze, Badiou, gezwungen vom Realen der Sache des Denkens, das als ein hinter unserem Rücken wirkender Antrieb erfahren wird. Als Bestandteil einer intervenierenden Handlungsform tritt diese Sache des Denkens in einem zweifachen Sinne auf. Sie ist, erstens, etwas, wovon das der Intervention eigene Denken in seinem Inneren affiziert, betroffen, bedrängt und bewegt wird, der Punkt des Realen, durch den sich das Denken als Denken überhaupt erst herausbildet. Obwohl sie also zum Denken selbst gehört, ist sie gleichzeitig nie in Gänze auf das Denken zurückführbar. Sie bleibt ein für das Denken auf immer ungreifbare Außen des Denkens. Und die Sache des Denkens ist in der Intervention zweitens immer mit einer konkreten, räumlich-zeitlich anthropologisch bedingten Situation des Denkens bzw. der Denkenden verbunden. Mit anderen Worten, sie teilt das Los aller anderen Objekte der Welt. Sie kann aber nie aus der jeweiligen Situation herausgegriffen, aus ihr abgeleitet werden. Sie stellt insofern für die Situation den Punkt des Realen dar. Etwas also, was die normale Funktionsweise der jeweiligen Situation unterbricht, für sie unmöglich, nicht existent ist. Die Sache des Denkens bleibt in der Intervention bloß dem Denken, genauer gesagt, der Konsistenz des intervenierenden Denkaktes verbunden, der dort, wo die Situation nichts zu sehen erlaubt, etwas, eine das Denken aller ansprechende Sache sieht und die aus dieser Sache folgenden Konsequenzen, das einzige von der Sache des Denkens in der Situation übrigbleibende, in der Situation zu verwirklichen sucht. Die Auseinander- bzw. Zusammensetzung des Denkens mit der jeweiligen Sache, von der es affiziert wird, das, was Badiou eine Existenzbehauptung nennt, ist also keine kontemplative Geste. Sie äußert sich in Form eines Handelns, das sozusagen im Namen der Sache des Denkens in ein konkretes, situationelles Hier und Jetzt interveniert, um darin die Konsequenzen dieser Sache, die sich dem Denken aufdrängt und es affiziert, sichtbar zu machen, zur Erscheinung zu bringen. Dieses intervenierende Handeln kann auch als Begehren zu sehen beschrieben werden, da es, wie gesagt, darauf abzielt, in der Situation die Konsequenzen jener Sache des Denkens sichtbar zu machen, die in der Situation, streng genommen, nicht repräsentierbar ist, von der aber die Situation durchlöchert, unterbrochen und auf immer inkonsistent gemacht wird. Beide angeführten Momente, die Auseinander- bzw. Zusammensetzung des Denkens mit seiner Sache und das Sichtbarmachen der Konsequenzen dieser Sache in einer konkreten Situation, stellen meiner Meinung nach, und damit schließe ich ab, das für die Struktur der Intervention Wesentliche dar. Vielen Dank.